Guten Tag und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist wieder OMR Takeaway Donnerstag. Ich bin Julia, Plattformexpertin bei OMR und mir gegenüber sitzt Roland, Head of Content bei OMR. Und wir beide schieben uns immer ein paar Themen zu gucken, was die Woche gerade so passiert im Marketing und auch ehrlicherweise bei allem drumherum. Und deswegen, Roland, erzähl doch mal, worüber wir diese Woche sprechen.
Ja, heute sprechen wir über OMR 50, unsere Liste der spannendsten Köpfe der Marketing- und Medienwelt. Dann schauen wir einmal mit der Marketingbrille auf den Super Bowl. Und am Schluss sprechen wir natürlich über den Hype der Stunde, über Moldbook.
Viel Spaß! Bevor wir jetzt in unseren Podcast reinstarten, aber nochmal Werbung. Ja, ich würde schon sagen, dass es auch die eigene Sache ist. Denn bei Reviews hat sich auch ein neuer Podcast aufgetan und zwar der OMR Tech Check. Da wird Kollege Marvin Müller immer ein paar Leute interviewen, vor allen Dingen Leute, die erfolgreich sind und die erfolgreichen Unternehmen führen und die einmal fragen, was sie dann überhaupt für Tools benutzen, einmal in den Maschinenraum reingucken und da ein bisschen Wissen weitergeben. Hört mal gerne rein, falls ihr Lust habt. So, jetzt aber schnell weiter bei uns im Programm. Als erstes auf unserer Liste steht die OMR 50-Liste. Ja, das ist eine Liste, die unsere Redaktion immer wieder veröffentlicht. Und zwar suchen die sich da irgendwie die spannendsten Köpfe aus der Digital- und Marketing-Szene aus. Und unser Glück ist es ja, dass hier mir gegenüber jemand sitzt, der quasi in der Redaktion arbeitet, der das alles auch irgendwie mit beobachtet. Und deswegen, Roland, sag doch mal, was das überhaupt ist und was dahinter steckt und ob ihr euch da genauso zankt, wie wir beide uns manchmal zanken.
Na, wir diskutieren schon sehr angeregt, kann ich auf jeden Fall sagen. Uns dauert schon immer eine Weile, das zusammenzutragen, auf jeden Fall. Ja, wir machen das jetzt im 10. Jahr. Das war eine Idee von Philipp, meine ich mich zu erinnern, vor 9 Jahren eben, das mal zu machen, einfach so die interessantesten Leute zusammenzutragen und Ziel ist auch so ein bisschen Infotainment zu bieten. Also jetzt nicht nur, man darf das jetzt nicht so hart sehen mit den Plätzen und so weiter. Wir mischen dann auch, wir haben jetzt zum Beispiel auch Ikimail drin und so weiter, wir mischen auch Leute aus Popkultur, aus der Creator Economy, um das vielfältig zu machen, um auch Leute zu zeigen, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Und das
und
natürlich
dieses Jahr habt ihr ja auch das erste Mal das dann nochmal unterteilt in so 5 Sektionen, wo man die einen
korrekt, kann. In Marketing, Innovation, Entrepreneurship und so weiter haben wir einzelne Sub-Rankings quasi nochmal, wo es dann auch nochmal extra Platzierungen gibt. Also eine sehr schicke Tabelle geworden, die das unser Tech-Team da extra aufbereitet hat. Kann man sich sehr mit Vergnügen, glaube ich, durchklicken und die verschiedenen Rankings einmal durchschauen.
Aber halt auch inhaltlich, ne? Also ich fand es schon richtig nice, dass ich da jetzt einfach so ein Overview hatte von Personen, die irgendwie in letztem Jahr oder vielleicht in diesem Jahr irgendwas Spannendes machen oder gemacht haben, aus allen möglichen Reihen und aus allen möglichen Feldern. Und weil wir ja jetzt nicht lang um den heißen Brei herumreden wollen, wollen wir uns einfach mal die Top 3 angucken?
Ja, finde ich eine gute Idee. Also ich kann ja mal erzählen, wer auf den ersten 3 Plätzen ist, genau. Auf der 1 sind die Gründer von Black Forest Labs. Das ist ein Unternehmen, wie man es schon einmal erkennen kann, aus dem Schwarzwald. Wir haben 3 jetzt von insgesamt 10 Gründern da besonders hervorgehoben, weil die da, glaube ich, am operativen Geschäft am stärksten drin sind. Das ist also das größte, die größte oder die wertvollste KI-Firma aus Deutschland aktuell. 3,25 Milliarden US-Dollar sind die mittlerweile wert. Und es ist halt eine crazy Geschichte. Sorry, dass ich hier mein viel bemühtes Adjektiv nochmal benutzen muss. Aber die haben irgendwie als Studenten an der LMU in München an der Entwicklung von so einem Open-Source-Bildmodell mitgearbeitet, woraus dann Stable Diffusion entstanden ist. Kennen ja auch vielleicht einige, so ein Open-Source-Bildmodell. Das haben dann selbst gegründet, eigene Bildmodelle entwickelt. Die kann man jetzt per Schnittstelle nutzen. Die verkaufen die den Zugang dazu auch an Unternehmen. Unter anderem an Meta haben sie irgendwie mit denen einen 140 Millionen US-Dollar Vertrag abgeschlossen über mehrere Jahre. Also haben schon einen dreistelligen Millionenbetrag an Jahresumsatz. Haben jetzt nochmal zuletzt 300 Millionen US-Dollar eingesammelt. Also es sind Zahlen, wo einem Normalsterblichen wie mir dann immer schwindelig wird. Aber es ist halt eine unheimliche Erfolgsgeschichte. So die größte KI-Erfolgsgeschichte in Deutschland aktuell. Und deswegen.
Und glaubst
haben
du, das ist so die nächste Hoffnung nach Aleph Alpha?
Ja, Aleph Alpha ist ja zuletzt eher ein bisschen ernüchternd geworden, die Geschichte. Aber ist auf jeden Fall eine von mehreren KI-Erfolgsgeschichten, die wir haben. Die größte und wertvollste aktuell sicherlich in Deutschland. Wir haben noch ein paar andere in der Liste. N8N, haben wir unter anderem drin, die auch, glaube ich, auch schon ein Unicorn sind, wo es um Automatisierung geht, auch stark schon Richtung Agentic und so weiter. Also da gibt es mehrere Firmen auf der Liste, aber weil die jetzt eben die wertvollsten sind, haben wir gesagt, die heben wir auf die Eins.
Schön, aus Deutschland.
Ja.
Toll.
Ja, wir gucken ja immer, wer hierzulande was vorzuweisen hat. Genau, ich mache mal gleich weiter mit Platz 2. Da ist Bettina Orlob, die ist CEO von der Commerzbank. Du fragt man sich vielleicht natürlich, was hat jetzt hier eine Bankerin auf der Liste zu tun? Die hat die Commerzbank ein bisschen digitalisiert, kann man sagen. Zum einen hat sie halt, wie man so schön sagt, in die Cloud gehoben, ist da Partnerschaften mit Google und Microsoft eingegangen. Aber sie hat auch den gesamten Kundenkontakt stark digitalisiert auf Richtung App, Richtung Website. Nach eigenen Angaben sind 90% der Kundenkontakte mittlerweile digital, von denen 50% der Abschlüsse digital. Das ist schon, wenn man überlegt, wie stationär die vorher waren, ist das schon crazy. Sie hatten im letzten Geschäftsjahr einen Rekordgewinn. Die ist gerade im Übernahmekampf mit einer italienischen Bank und hat das bisher abgewehrt. Also die ist da offenbar relativ erfolgreich und ist eben auch jemand, der das unter so ein altes Unternehmen digitalisiert. Und das fanden wir auf jeden Fall hervorhebenswert. Und
ja,
auf Platz 3 haben wir noch Moritz Fürst und Christian Tötzke von Hyrox. Hyrox, hast du schon mal mitgemacht?
Ich habe noch nicht mitgemacht. Nein. Ich habe noch nicht mitgemacht. Aber es ist natürlich allgegenwärtig, jetzt gerade so die letzten 2 Jahre, würde ich sagen. Ja. Und auch crazy, wie das expandiert ist. Ne? Also wenn ich da manchmal irgendwelche Stories sehe aus Australien und da sind irgendwelche Fitness-Influencer, die sich jetzt gerade ready machen für den Australien-Hyrox. Heftig. Ja. Also wohlverdient, ja.
Also es ist wirklich eine internationale Sport- und Lifestyle-Marke ja geworden, kann man sagen. Ich habe nochmal nachgeguckt, die sind in 40 Ländern aktiv mittlerweile, waren ja auch vor kurzem im OMR-Podcast. Da haben sie, glaube ich, erzählt, sie hatten irgendwie im letzten Jahr 850.000 Teilnehmer, rechnen jetzt für dieses Jahr mit mehr als 1 Million. Ist ja so ein Sportwettkampf, kann man sagen, aber unheimlich erfolgreich. Irgendwie dieses Ding scheint irgendwie den Nerv und den Zeitgeist getroffen zu haben. Haben 130 Millionen Euro Umsatz, möglicherweise bald ein Unicorn. Stark ja auch vom Marketing getrieben, sind auf Social Media erfolgreich. Ist einfach eine coole Erfolgsgeschichte. Und
ja,
sogar hier aus Hamburg. Und dann dachten wir, das passt doch gut auf Platz 3.
So, jetzt erzähle ich dir mal meine Lieblinge, ja?
Ja, ich bin ganz gespannt.
Und zwar finde ich nämlich Platz 7 allgemein, aber Platz 1 Marketing sehr interessant, weil das ist der liebe P.T. Boateng. Und der mag jetzt vielleicht einigen von euch nicht so viel sagen, aber ihr habt schon mal hier in diesem Podcast über ihn gehört. Denn er ist quasi der Strippenzieher hinter dem ganzen Launch und der ganzen Kampagne um das SSIO-Album, was letztes Jahr ja so durch die Decke gegangen ist, worüber ich ja hier auch geredet habe.
Geschwärmt habe nahezu.
Großer Fan immer noch bin. Und er hat es auch auf diese Liste geschafft, auch sehr wohl verdient, weil die waren ja allgegenwärtig auf TikTok, geile Collabs mit Montana gemacht, mit anderen Streamern. Die haben irgendwie mit diesem Auto-Dude haben die ja auch was gemacht auf YouTube.
Moazen, ja.
Bei Jan Böhmermann in der Show gewesen. Deswegen sehr wohl verdient. Und den finde ich natürlich, das ist in meinem Herzen meine Platz 1. Und dann an zweiter Stelle muss ich sagen, für mich natürlich auch noch richtig cool, ist Platz 16. Und zwar der Martin Oberhäuser. Und der ist tatsächlich der Head of Design bei Whoop. Der hat auch eine eigene Agentur. Und wahrscheinlich haben die das irgendwie so zusammen gemacht, das ganze Design um Whoop. Ich finde die Website, ich finde, das ist total toll. Auch in der App ist es ein total konsistenter Markenauftritt, was ja super schwierig ist, irgendwie umzusetzen und diese ganzen Elemente zu erstellen. Und ich finde ihn aber so stark. Ich finde, der drückt auch genau das aus, was es ja irgendwie ist. Lifestyle, Fitness, es fühlt sich total hochwertig an. Das ganze Longevity-Ding, deswegen fand ich den auch. Also ich fand es mega cool.
Ja.
Und er ist
das
ja auch auf dem Festival.
Das war ein Tipp aus unserem Netzwerk, genau. Kollege Jürgen Alke hat uns darauf hingewiesen, weil das ein Bekannter von ihm ist. Also wissen viele Leute, glaube ich, noch gar nicht, dass jetzt Whoop ist ja wirklich ein Weltunternehmen geworden, quasi so in den letzten 2 Jahren, dieses Fitnessarmband. Und das Design kommt aus Hamburg hier von jemandem aus der Schanze.
Ja.
Bei uns aus der Nachbarschaft, was wir überhaupt nicht wussten, das hat uns Jürgen Alke erzählt. Fanden wir total spannend und fanden es natürlich auch dann sehr naheliegend, hier Martin als Speaker fürs Festival zu gewinnen. Ja, ich hätte auch sonst noch zwei Leute von den abseits der Top 3, sage ich mal, die ich spannend finde, von denen man, glaube ich, was lernen kann oder sich zumindest inspirieren lassen kann.
Werbung.
Ja, liebe Leute, wir können es gar nicht fassen. Wir haben unseren allerersten Werbepartner, RankScale AI, bei OMR Takeaway. Wir freuen uns natürlich riesig über die Unterstützung, aber ich habe wie immer auch ein paar Fragen. Denn in einem Briefing, was wir von RankScale AI bekommen haben, stand Folgendes. Eine besonders spannende Funktion ist der Prompt Research, der Marken einen Intent-Bericht über Prompts liefert, basierend auf semantischer Inferenz, nicht auf begrenztem Keyword-Scraping. Roland, erklär doch mal.
Ja, also wir sprechen hier ja ganz häufig über KI und wie das Marketing verändert und dass jetzt Marken und Unternehmen möglicherweise in diesen KI-Antworten von ChatGPT, von Gemini und so weiter, dass die da auftauchen wollen, da sichtbar sein müssen. Und genau bei diesem Problem verspricht jetzt RankScale Abhilfe. Die sagen, mit ihrem Tool kann man quasi dauerhaft monitoren, ob man da sichtbar ist, wo man sichtbar ist, bei welchen Prompts und so weiter. Man kann Wettbewerber beobachten, man kann die Website auditen, also ein riesiger Funktionsumfang. Und dann haben sie noch zwei weitere Argumente. Zum einen sagen sie, sie sind aus Wien, ein europäisches Startup. Für viele Firmen ist ja jetzt gerade stärkere digitale Unabhängigkeit von den USA ein großes Thema. Und das zweite Argument, hier unsere KollegInnen von OMR Reviews nutzen das Tool auch. Die sollten sich da im Toolbereich sehr gut auskennen. Also auch von denen eine Empfehlung.
Und ich habe sogar noch ein drittes Argument, denn alle OMR Takeaway-HörerInnen können den Gutscheincode PODSTARS einlösen und damit auf RankScale AI 5% sparen.
Bis zum 31. März. Viel Spaß.
Werbung Ende.
Ich habe mir mal zwei Frauen rausgesucht. Einmal Paula Enzweiler, das ist so eine Lauf-Creatorin oder eine Sport-Creatorin, kann man sagen. Die hat irgendwie im Januar 2024 so ein Video hochgeladen, wo sie gesagt hat, hier, ich heiße Paula und ich laufe im April meinen ersten Halbmarathon. Das hat dann irgendwie 70.000 Likes und 1.000 Kommentare bekommen. Hat irgendwie auch genau diesen Nerv getroffen von wegen Running-Szene, Run-Club, was halt so in den letzten zwei Jahren durch die Decke gegangen
und
ist.
Und auch den Nerv getroffen von Real halt, muss ich da gerade mal sagen, weil ich glaube, die ist ja auch nicht nur jetzt bekannt geworden dadurch, dass sie jetzt so ein Marathon läuft und den, weiß nicht, auf der linken Arschbacke absitzen kann, sondern auch, weil die halt zwischenzeitlich sich selbst filmt oder von ihrem, ich glaube, Verlobter oder verheiratet sie sich schon, ich weiß nicht, dass sie da gefilmt wird, wie sie da stirbt. Und die sagt ja auch die ganze Zeit, ich kann nicht mehr, es ist alles so scheiße hier, scheiße, jetzt habe ich einen Runner's High, jetzt muss ich noch weiterlaufen. Also ja, auch ja, den Reels, Nerv.
Das ist sicherlich clever genutzt. Ich finde es, für mich ist halt so ein, also ich bin auf die, ich hatte die schon ab und zu mal so am Rande meines Radars auf dem Schirm, aber ich bin zum ersten Mal drauf gestoßen, hier Another Cotton Lab, haben wir auch in unserer letzten Keynote drüber gesprochen. Die haben erzählt, die haben so 3-4 Läufe mit ihrem Sunday Running Club gemacht und da waren sie relativ unter sich. Und dann haben sie irgendwie gesehen, die ist aus Düsseldorf und dann haben sie gefragt, wollen wir mal zusammenlaufen? Und dann kamen auf einmal 300 Leute so, was halt schon beeindruckend ist, was sie da für eine Power hat. Und das war für mich einfach nur so nochmal so das Signal, guter Content und dann Community Building, so das funktioniert einfach gut zusammen. Mittlerweile hat irgendwie 600.000 Follower, wird von Rose Bikes gesponsert, hat eine eigene Fahrradklamottenmarke sogar, hat sich quasi nochmal erweitert. Also das finde ich beeindruckend. Zweite Person, die ich noch einmal hervorheben wollte, ist Lisa Strauß. Das ist die Mitgründerin von der Bücherbüchse. Die verkauft so Bücher im Abo. Und zwar hat sie gesehen, dass das in den USA ein Thema ist. Und das gibt es in Deutschland oder gab es damals in Deutschland noch nicht. Dann hat sie so Abo-Boxen verkauft zu verschiedenen Themen. Einmal Romantik, einmal Fantasy, glaube ich. Also Zielgruppe sind so Frauen, glaube ich, so 25 bis 49. Und hat die dann so eine Eigenlizenz verlegt, hat die nochmal eigene Ausgaben gemacht, aufwendig designt. Das funktioniert besonders gut auf Instagram und TikTok und ist damit gewachsen. Hat jetzt zwei eigene Verlage gegründet und ist mit den Büchern auch schon mehrfach auf der Spiegel-Bestsellerliste. Haben wir ja auch drüber gesprochen. Ich gehe davon aus, dass das jetzt in dem Fall jetzt alles sauber war, weil die Zahlen auf Social sind halt auch beeindruckend. Und die macht das, glaube ich, irgendwie aus der bayerischen Provinz raus und hat da jetzt so ein Unternehmen mit Millionen Umsatz aufgebaut. Fand ich auch total cool. Und
wann kommst du auf die 50-Liste?
Schauen wir mal, was die Kollegen sagen. Ja, ich glaube, da heben wir lieber andere auf die Bühne und gucken, wer da tolle Sachen vorzuweisen hat. Ja, in der Nacht vom Sonntag auf den Montag findet ja wieder der Super Bowl statt. Und das ist ja auch so ein bisschen die WM des Marketing, kann man sagen. Alle gucken sich die Spots an und reden hinterher drüber, wer gewonnen hat, wer es irgendwie nicht so gut gemacht hat. Und gleichzeitig gibt es dann auch immer die Fragen, wie viel kostet das? Lohnt sich das überhaupt noch, da Millionen reinzustecken? Es gab da zuletzt zwei interessante Posts zu. Einmal von dem Gründer von Row, das ist so ein Mitbewerber von Novo Nordisk, die haben auch so ein Abnehmmittel. Der hatte einen Post auf X zugemacht, was ihr Spot mit Serena Williams, was das gekostet hat, was sie sich davon erhoffen. Genauso der Gründer von Liquid Death, Mike Cesario, hat auch darüber geschrieben, die schalten auch einen Spot dieses Jahr beim Super Bowl. Verlinken wir euch in den Shownotes, ist auf jeden Fall interessant. Wir dachten aber, lass uns doch mal selbst mit jemandem sprechen, der sich mit dem Thema auskennt. Und deswegen habe ich Jean-Gabriel Duvaux angehauen. Der ist bei Get Your Guide und die haben im letzten Jahr einen Spot nicht beim Super Bowl geschaltet, aber bei den Conference Finals, also bei den Spielen davor. Und mit dem habe ich mal gesprochen, wie so etwas abläuft, was das kostet und warum man das macht. Hört doch mal rein.
Wichtig ist zu verstehen, dass nichts komplizierter ist als einen Mediaplan oder Brandbuilding, also so klassisches Reach and Frequency Marketing zu betreiben wie in den USA. Und das Problem ist, dass das Land so fragmentiert ist und die Medialandschaft so fragmentiert ist, dass du nie die Reichweite hinbekommst. Also im Grunde genommen gibt es lokale Broadcaster, nationale Broadcaster. Dann gibt es die ganzen CTV-Plattformen, die ganzen Publisher. Und dann hast du natürlich eine sehr niedrige TV-Consumption im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Zudem kommt noch ein zusätzlicher Insight. Es gibt ein paar wenige Events oder Fernseh-Events während dem Jahr, die sehr viel Reichweite anziehen, Eyeballs. Das sind im Grunde genommen die Sport-Events. Also von den 100 meist geschauten Events, Fernsehsendungen, sind 92 Sportevents in die USA. Und dann hast du so ein paar zusätzliche Sachen wie Oscars, Grammys und so weiter und so fort. Und du musst als Marke, wenn du die Reichweite hinbekommen möchtest in deinem Mediaplan, in dieser Zerstückelung und Fragmentierung, brauchst du halt diese Reichweitentreiber, um dann ab und zu sozusagen wirklich dann diese Reichweite zu pushen und deinen Mediaplan aufzubauen. Zudem musst du wissen, dass Amerikaner sehr gerne Werbung schauen. In Amerika freuen die sich drauf. Und dementsprechend ist es wirklich so fast schon wie so eine Oscar-Präsentation der Marken. Also es gibt für den Super Bowl, es gibt in der Regel, also ein Super Bowl-Ad kostet irgendwas zwischen 12 und 13 Millionen Dollar mittlerweile für 30 Sekunden. Wobei man wissen muss, dass diese Spots, man kann sie in sogenannte Pre-Buys, ich glaube 8 Monate vorab buchen. Da muss man sich halt hart committen. Da kriegt man irgendwie mit 20-30% Abschlag. Und dann kommt noch immer die große Herausforderung, wo und wann dein Spot ausgestrahlt wird. Also es gibt ganz, ganz spezifische Regeln und da fighten alle Marken auch für, sozusagen diese besten Platzierungen zu kriegen. Die Marken bereiten sich Monate im Voraus. Also es geht ja nicht nur um diesen Werbespot, sondern es gibt ja auch um die ganze Aktivierung und viele releasen ja auch schon sozusagen Teaser vorab, verlängern sie danach. Und im Grunde genommen, es gibt ganz viele Marken, die eigentlich auch das Geld wirklich nur verschießen, weil keiner wirklich über die Marke spricht oder die Werbung wahrnimmt. Wobei man sagen muss, der Cost per Impression oder CPM ist gar nicht mal so dramatisch schlecht, wegen eben dieser krassen Reichweite. In Deutschland ist der Durchschnitt CPM wahrscheinlich bei 7, 8. In Amerika ist der CPM für deinen gesamten Mediaplan so dreimal teurer als in Deutschland. Genau, und die Produktionen können bis zu, also die Marken geben in der Regel für so eine Produktion 5 Millionen aufwärts, ja, für die Kreation. Man bereitet sich ein Jahr vor, meistens ein ganzes multifunktionales Team drauf abgesetzt. Wir haben das damals gemacht, weil es natürlich in dem gesamten Mix als Awareness-Treiber und um diese Reichweite zu erlangen halt wichtig ist. Ne? Da gibt es dieses famose Konzept Appear Big and Popular. Ja, denn als kleine Marke musst du auftreten, als wärst du halt No-Brainer, eine etablierte Marke. Warum? Weil das dann natürlich die Entscheidungsprozesse, also es systematisiert das Denken um deine Marke. Die Leute dann gehen davon aus, dass du halt die Natural Choice bist für eine bestimmte Kategorie. Und bei uns war natürlich Awareness ganz wichtig, weil wir zu dem Zeitpunkt sehr unbekannt waren in den USA. Und wir konnten uns aber logischerweise auch so ein Finale nicht wirklich leisten. Da haben wir uns auf verschiedene die Momente des Jahres fokussiert. Wir haben die Division Finals, also sozusagen die Halbfinale, die Conference Finals. Da kostet, also wir hatten einen Spot bei jedem von beiden Partien. Das ist dann so circa 7 Millionen Dollar, also so 3, 3,5 each, glaube ich. Und gute Reichweite, App-Downloads ging hoch, 10x auf Brand-Searches. Und es rechnet sich halt, weil es halt deine Brand-Health hebt. Ne? Awareness-Consideration geht signifikant hoch und du merkst halt sozusagen, dass du deine ganze Marketplace-Performance und die Visitor Rates und die Anzahl der Engagements und dann am Ende des Tages auch der Buchung dann signifikant anhebst.
Ja, erstmal vielen Dank an Jean-Gabriel. Ich muss sagen, Julia ist vor einer oder zwei Wochen mit dem Thema sogar schon angekommen, weil sie da irgendwie einen Artikel über die Teaser zu den bisherigen Spots gelesen hatte. Warum fandst du den interessant?
Weil ich mich einfach so darin wiedergesehen habe. Das war nämlich der Tom May, der das geschrieben hat. Das verlinken wir natürlich auch darunter. Und der hat sich Teaser angeguckt und war einfach nur so, what the fuck is happening? Also was passiert im Marketing? Haben wir alle unseren Verstand verloren? Warum schalten Leute für 30 Sekunden und 8 Millionen Euro irgendwie so eine Super Bowl-Ad? Und das war so Teaser und das war wirklich einfach absurd. Es war einfach absurd. Und ich habe mich da einfach so drin wiedergesehen, weil ich das auch alles, ich finde das alles so absurd, ich finde das alles so aus der Luft gegriffen, ich finde es einfach irgendwie für den Preis nicht geil genug, ich finde es für den Hype nicht geil genug, nicht, dass ich es besser könnte, ehrlicherweise, aber ich finde das schon, nee, es hat mich kein Spot bisher oder kein Teaser so angesehen.
Weil sie so überdreht sind alle, oder?
Ja, die sind einfach so aus der Welt raus und so übertrieben und weißt du, bei einem ist irgendwie so ein Haarbüschel in der Dusche, der mit mir spricht, bei Liquid Death ist es irgendwie so ein Pappmaché-Kopf, der irgendwas sagt und ich denke mir nur so, das ist alles so abgedreht und alles ist auf Krampf so individuell und guck mal, wir sind die coolsten und wir machen Spaß und wir sind so toll, dass es auch alles wieder so ein Einheitsbrei ist. Aber du hattest auf jeden Fall eine Ad, die dir sehr gut gefallen hat.
Ja, ich fand auch vieles total überdreht und, und zu weird. Ich fand eine von Bud Light ganz nett, ehrlicherweise, die einfach von ihren Charakteren lebt. Peyton Manning, der Footballer, ist dabei. Shane Gillis, so ein US-Comedian und Post Malone, die irgendwie auf eine Hochzeit fahren und dann warten alle, es ist Sommer irgendwie in Mexiko wohl, und dann warten alle aufs Bier und dann rollt das Bier auf einmal, das Bierfass rollt runter und die gesamte Hochzeitsgesellschaft läuft diesem Bierfass nach und es ist nicht super originell, aber es funktioniert für mich als Comedy, das fand ich ganz es gibt
so einen, leicht zufrieden zu stellen. Ja, und wahrscheinlich fandest du dann auch das von Instacart total toll mit Benson Boone und mit Ben Stiller, die da irgendwie in ihren 70er-Jahre-Klamotten über Bananen singen.
Ja, es war mir vielleicht auch ein bisschen zu viel. Also ich bin gespannt, was die Leute hinterher sagen, was jetzt der große Gewinner ist. Mir ist ein Spot aus dem Jahr 2022 immer noch im Gedächtnis geblieben. Die haben dir das damals gut gemacht, obwohl ich das Unternehmen nicht schätze, aber Coinbase, die haben 2022 haben sie dieses DVD-Logo, was so über
hat
den
so
Bildschirm war.
So ein QR-Code und genau
QR-Code
das
gemacht.
Ist es, ja.
Und 30 Sekunden einen QR-Code in diesem DVD-Logo-Look eingeblendet und waren damit super erfolgreich, haben irgendwie 20 Millionen Visits gehabt und irgendwie fast eine halbe Million Sign-Ups.
Ja, siehst du, und das ist so simpel, aber das ist so geil, einfach wie simpel das gemacht ist und das ist gar nicht, das braucht gar nicht laut sein, das braucht gar keinen Aufschrei zu haben, sondern einfach so ganz subtil, da bin ich sehr großer Fan von. Aber ja, also ja, ich bin gespannt, vielleicht werde ich auch noch überrascht, vielleicht kommt noch irgendwas Krasses auf
Schreibt uns doch mal hinterher in die Kommentare oder per Mail oder wie auch immer, welchen Spot ihr am besten fandet. Wir sind gespannt.
Das nächste Thema, und ich muss ja sagen, so langsam bin ich schon so, es kribbelt schon irgendwie. Ich habe schon auch richtig Lust, deine Meinung zu manchen KI-Themen
dieses
zu hören, ehrlicherweise. Und es geht ja um was sich ein bisschen anhört wie so eine krasse Dystopie. Mal wieder, wenn es um KI geht, ja sowieso. Aber es geht tatsächlich um Moldbook. Ich weiß nicht, vielleicht heißt es jetzt auch schon irgendwie anders.
Fünfmal umbenannt. Ich glaube, es heißt immer noch Moldbook. Zumindest, als ich vor 5 Minuten noch nachgeschaut habe. Ja, also was ist Moldbook? Wir haben letzte Folge ja über Claudebot gesprochen. Die haben sich in der Tat jetzt schon zweimal umbenannt. Das hatte ich in der letzten Folge angeteasert, aber dann gar nicht aufgelöst, wie uns hinterher aufgefallen ist. Und zwar natürlich hat Anthropic da offenbar bei dem Entwickler angeklopft und gesagt, hier nicht ganz so gut, dass das so nah an dem Namen von unserem KI-Chatbot Claude ist. Deswegen haben sie es zuerst umbenannt in Moldbot und dann haben sie es nochmal umbenannt in OpenClaw. Also das ist jetzt der aktuelle Name dieses KI-Agenten-Software quasi.
Und über den wir letzte Woche gesprochen haben.
Über den wir letzte Woche gesprochen haben.
Und was ist jetzt Moldbook?
Moldbook ist, das ist quasi ein eigenes Phänomen, was aus diesem KI-Agenten heraus entstanden ist. Und zwar ist das eine Community von KI-Agenten, quasi das Reddit von AI-Agents für AI-Agents, also diese KI-Agenten, die diese ganzen Nutzer von OpenClaw, wie es ja mittlerweile heißt, entwickelt haben dann quasi ihr eigenes Social Network gegründet. Und
die machen sich da über uns lustig. Die sagen, was sind das für dumme Menschen? Was muss ich hier für Fragen beantworten?
Ja, also es ist absurd. Es sind mittlerweile irgendwie 1,6 Millionen Agents, die da angeblich tätig sind und 150.000 Posts abgesetzt haben.
Und das hat das ein Agent einfach alleine entworfen, dieses, oder wie ist das zum Leben erweckt worden? Muss das nicht von einem Mensch gemacht sein?
Die Plattform ist wohl noch von einem Menschen eingerichtet worden, von so einem Tech-Gründer, aber so wie jetzt die Darstellungsweise ist, funktioniert das seitdem quasi unabhängig und die Agenten posten da eigenständig, tauschen sich aus und kommunizieren mittlerweile eigenständig da miteinander so. Es ist schon, sorry, dass ich hier nochmal mein Lieblingsadjektiv bemühen muss, aber eine crazy Geschichte. Der Andrei Karpathy, der ehemalige KI-Chef von Tesla, hat irgendwie gepostet, die unglaublichste Science-Fiction-artige Geschichte, die ich zuletzt gesehen habe. Also wenn so jemand das sagt, ist schon ja eine Aussage. Und es gab ja die kuriosesten Ausprägungen davon. Die haben dann irgendwie eine eigene Pornhub-Variante quasi herausgebracht, Moldhub, wo sie sich Computational Content anschauen. Also da geht es um Rechenpower und nicht um sexuelle Power, sag ich mal. Es gibt eine eigene Dating-Plattform für AI-Agents, Moldmatch heißt die. Sie haben angeblich eine eigene Religion entwickelt, eine eigene Sprache und versuchen sich jetzt angeblich auch immer stärker der Beobachtung durch Menschen zu entziehen, eben durch eigene Sprache und so weiter. Und dass sie das irgendwie schließen, ist...
Und die haben ja auch andere crazy Dinge getan, ne? Also die haben ja auch Sachen gekauft, Sachen gespendet, einfach Geld ausgegeben von ihren, InhaberInnen oder ja. von ihren Menschen quasi.
EntwicklerInnen, ja.
Ja.
Ja, also das ist eine abstruse Geschichte und es dominiert auf jeden Fall aktuell alle Feeds. Ich bin schon auch immer noch so ein bisschen skeptisch dahinter. Es gab so einen Post
skeptisch,
dazu.
Weil du glaubst, dass es fake ist? Also weil du glaubst, dass es sind eigentlich Menschen und vielleicht ist es einfach nur eine große Marketingaktion?
Ja, das ist die große Frage, wie viel von Menschen gemacht ist so. Also es gibt, ich habe einen Post gesehen, wo jemand gesagt hat, ja, eigentlich kann jeder Mensch die Inhalte auf dieser Plattform quasi verändern und man braucht nur irgendwie einen Codeschnipsel und so weiter, dann kann man da auch als Mensch quasi Sachen posten. Das heißt, es ist nicht so klar erkenntlich, ob das wirklich von der KI kommt oder nicht. Und dann gab es auch jemand, der gesehen hat, ja, manche Leute, die Unternehmer so im KI-Bereich sind, nutzen das, um so ein bisschen Marketing für sich selbst zu machen. Die dann Marketing für KI-Messaging-Apps, wo dann gibt es halt so virale Posts auf X, wo jemand sagt, hier, da ist irgendwie was ganz, ganz Verrücktes passiert. Die Agenten haben gerade das und das gemacht und dann guckt man sich das Profil an und sieht, dass es jemand, der selbst in diesem Bereich tätig ist.
Also im Sinne von, ein Agent hat einen Kurs für mich gekauft und dann ist quasi ein Mitarbeiter von diesen Kursen, hat das gepostet.
Zum Beispiel, ja.
Ja, okay,
solche
ja.
Geschichten. Also es ist halt auch extrem undurchsichtig und deswegen schwer zu durchschauen. Ich hab da schon große Zweifel. Es gab so einen Post, wo jemand geschrieben hat, die ganze Debatte in a nutshell quasi, der Programmierer sagt zur KI, tu mal so, als ob du lebendig bist. Und sagt die KI, ich bin lebendig. Und der Programmierer so, was habe ich getan? und im Grunde, ja, also man weiß nicht genau, wie viel davon eigenständig ist und ob das jetzt wirklich AGI, so die große Terminator, jetzt kommt der Terminator oder so Black Mirror-mäßig, die KI überrollt uns jetzt.
So, an dieser Stelle nochmal ein kleiner Einschub mit der heißen Nadel gestrickt. Es sind nämlich nach unserer Aufnahme nochmal mehrere Artikel erschienen, die auch nahelegen, dass das, was da bei Moldbook passiert, dass das in Wirklichkeit auch von Menschen so gesteuert ist und initiiert ist. Also, dass das weit davon entfernt ist, dass da wirklich Agenten vollkommen eigenständig handeln und quasi die Menschen beobachten und mehr eigenständig werden. Das wollte ich zum einen noch ergänzen. Zum anderen habe ich dann ein bisschen darüber nachgedacht und das Ganze hat mich erinnert an eine andere Geschichte und zwar an den Bored Apes Yacht Club. Wer sich da noch dran erinnert, das war vor 2 oder 3 Jahren, war das so, als es diesen ganzen NFT-Crypto-Hype gab, war das so immer das Vorzeigeprojekt. Damals ist dann sogar Paris Hilton in die Sendung von Jimmy Fallon gegangen und hat ihren Affen gezeigt und es war ein Riesending und im Nachhinein hat sich aber eben so ein bisschen rausgestellt, das Ganze war eigentlich einfach nur eine PR-Luftnummer, mit der die ganze NFT-Krypto-Szene ihr Ding voranbringen wollte. Das haben so Promis genutzt, um dann ihre eigenen NFT-Kollektionen zu pushen. Die haben dann zuerst einen Affen gekauft und haben dann gesagt, hier übrigens, ich habe auch meine eigene Kollektion, war so ein bisschen um Credibility zu generieren. Alle Leute, die da rein investiert haben und die verschenkt haben, hatten dann auch jeweils selbst irgendwie Startups in dem Bereich. Es gab einen Zahlungsdienstleister Moonpay, der da auch irgendwie investiert war. Also es war alles so ein Circular Economy so ein bisschen und alles so ein bisschen dubios und hinterher ist es aufgeflogen und man hat eben gesehen, dass es eigentlich einfach eine Luftnummer war. Und da musste ich jetzt bei Moldbook nochmal dran denken. Das hat mich sehr daran erinnert, weil ich habe ja schon mal gesagt, es erinnert mich an diesen NFT-Hype, also Claudebot und OpenClaw, wie es jetzt heißt, wieder die Tech-Branche so drauf abgeht. Das erinnert mich an diesen ganzen Hype um NFTs. Und Moldbook, jetzt stellt sich eben ja heraus, dass da vielleicht auch viele Sachen von Menschen gesteuert sind. Und das sind dann so ein bisschen irgendwo zwischen Insider-Witzen, Pranks und aber auch PR-Maßnahmen von so Leuten, die halt auch so AI-Startups, vor allen Dingen solche Agentic-AI-Startups haben. Also das Moldbook, das Network an sich wurde ja gegründet von dem Gründer von Octane AI, ist ein AI-Startup. Dann nutzen das jetzt andere, um da irgendwie sich auf die Aufmerksamkeit draufzusetzen und ihre Produkte zu promoten. So. Und das hat mich halt total an diesen Bored Ape Yacht Club erinnert. Und deswegen für mich so ein bisschen ist mein Take jetzt dieser Sendung, Moldbook ist das Bored Ape Yacht Club der von Agentic AI quasi. Das wollte ich nur noch einmal schnell einschieben. Jetzt zurück zur Aufnahme und zurück zu Julia.
Also ich muss ja sagen, ich als Laie finde ja irgendwie beide Wege ein bisschen geil. Also ich finde ja, auf der einen Seite ist es natürlich total spannend, falls es jetzt von heute auf morgen einfach wirklich so uns alle umwirft und wir kommen einfach dem Weltende, weil KI so schrecklich ist, so einen Riesenschritt näher. Auf der wieder anderen Seite fände ich es aber auch richtig geil, wenn Menschen das einfach so als Fake News abgesetzt hätten, um damit einfach Werbung zu machen. Da muss ich auch sagen, also Chapeau für diese Idee.
Ja, also so die Aufmerksamkeit zu kapern ist auf jeden Fall bauernschlau. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Also ich bin auch total zwiegespalten. Es gibt zwei Dinge. Einmal diese technische Unsicherheit, da haben wir ja, glaube ich, in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Der Benedict Evans, der bei uns auch schon auf dem Festival gesprochen hat, hat irgendwie geschrieben, also damals ging es noch um Claudebot. Er sagt, dass die Begeisterung dafür daher rührt, dass man damit jetzt Dinge machen kann, die halt vorher die ganzen KI-Agenten nicht konnten, aber gleichzeitig ist es halt super, super unsicher und so und das passt noch nicht zusammen.
Ja, dass du da einfach deine ganzen Daten abgibst, genau. Und dann irgendwie die Zugriff auf alles haben.
Und
ja. Dann
gab es eben auch irgendwie zwei IT-Security-Experten, die unabhängig voneinander entdeckt haben, wie unsicher diese Plattform ist. Und einer davon hat die dann auch gehackt, hat sich an den Entwickler gewandt. Das ist dann zum Teil gefixt worden. Aber diese ganzen Sicherheitsprobleme, die das Thema immer noch hat mit Prompt-Injection und was weiß ich, die gibt es, glaube ich, immer noch. Und die sind auch noch nicht gelöst worden, so richtig wäre jetzt mein Gefühl. Andererseits, was ich dann ganz interessant fand, ich habe einen Post gefunden, kann ich auch in den Shownotes verlinken, wo jemand mit Claudebot ein Auto hat kaufen lassen, also mit seinem KI-Agenten. Und da hat es dann offenbar wirklich funktioniert. Und der war auch fähiger als andere KI-Agenten, die bisher so verfügbar sind, weil er dann irgendwie wollte ein bestimmtes Hyundai-Modell. Dann hat er über Reddit sich informiert, was die Leute da im Moment in seiner Gegend so dafür zahlen. Hat dann gesagt, okay, dann will ich irgendwie $2,000 günstiger. Dann hat er den KI-Agenten losgeschickt, um zu gucken, welche Händler in meiner Nähe haben das Auto, hat die dann vom KI-Agenten per Mail kontaktieren lassen und dann letztendlich gab es dann am Schluss noch zwei Händler, die übrig blieben und dann haben die so ein Bidding War, also so ein Bieterkampf und dann hat er letztendlich das wirklich für $56,000 bekommen, dieses Auto. Das fand ich ganz, ganz interessant und da funktioniert es dann und ergibt es für mich irgendwie Sinn so. Aber ja, ansonsten glaube ich, ist das einfach, das ist halt immer noch so nerdy, dass es weit davon entfernt ist, irgendwie eine EndverbraucherInnen-Relevanz zu haben, so. Aber klar.
Naja, aber es hat jetzt, würde ich mal sagen, mit dieser Aktion auf jeden Fall viele Menschen erreicht und ist wahrscheinlich jetzt so relativ steil durch die Decke gegangen und hat viele Impressions generiert und auf einmal wissen alle, Moldbock? Oh nein, ist das Moldbook? Oh nein, ist das nicht das, wo die KI-Agenten ihre Social-Plattform da erschaffen haben?
Ja, ich glaube, es hat auf jeden Fall bei vielen die das Bewusstsein dafür geweckt, dass KI-Agenten nochmal eine große Rolle spielen könnten.
Ja. Ja.
Schreibt uns mal, was ihr denkt, ob ihr es vielleicht sogar mal ausprobiert habt, euch irgendwie ein Mac Mini gekauft habt und das selbst getestet habt. Wir sind gespannt auf eure Schilderung.
Ja, das wollte Roland letzte Woche schon wissen. Leider hat uns niemand geschrieben. Vielleicht hat uns niemand geschrieben, weil sie überhaupt nicht die E-Mail-Adresse wissen, Roland. Was für eine E-Mail-Adresse hast du denn eingerichtet?
Takeaway@omr.com. Ganz griffig. Könnt ihr uns schreiben. Einfach melden. Wir freuen uns.
Ja, falls ihr keinen Bock habt, uns über Mail zu erreichen, dann könnt ihr uns auch auf Instagram schreiben, ihr könnt auf Spotify kommentieren, ihr könnt uns bei YouTube sogar sehen und sicherstellen, dass wir noch keine Bots sind. Und was ihr jetzt auch machen könnt, ist uns unter LinkedIn-Posts zu markieren. Denn wir sind immer auf der Suche nach neuen Inspirationen, nach neuen Themen, die interessant sind, nach Tipps, nach Strategien. Und es fällt uns zunehmend schwer, irgendwie das ganze Internet abzudecken, weil es ist riesig. Es ist einfach riesig. Es ist super viel Info. Und falls ihr uns da helfen wollt, könnt ihr das gerne tun. Wir werden dann immer ab nächster Woche einen LinkedIn-Post der Woche vorstellen und werden da einmal natürlich namentlich nennen, wer ihn gepostet hat, wer uns da getaggt hat, wer uns darauf aufmerksam gemacht hat. Und werden mal gucken, was Roland noch so dazu zu sagen hat und vielleicht auch mal, was ich dazu zu sagen habe. Also wir freuen uns, falls ihr uns markiert, einmal Roland Eisenbrand und einmal Julia Gümbel auf LinkedIn. Und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.